Es ist Dienstag, der 30. Juni 2026 und ich weiß nicht, wie es euch geht heute, aber ich kann euch sagen, ich bin ganz schön durch. Warum? Naja, ich habe schon mal NFL-Saison geübt letzte Nacht und sehr lange vorm Fernseher gesessen, nur um zu sehen, dass Deutschland keinen Elfmeter schießen kann und ausscheidet gegen Paraguay im 16. Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, aus der Traum für alle Fußballfans. Wie gut, dass wir ein Football-Podcast sind, ne? Jetzt können wir uns nämlich wieder voll und ganz auf die schönste Nebensache der Welt konzentrieren. Football und die Philadelphia Eagles. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir loslegen, noch schnell einen Halbsatz zur Niederlage von Deutschland gestern bei der WM. Austragungsort war ja das Gillette Stadium in Foxborough, das Homefield der New England Patriots also. Ja, hätten die da mal die Eagles rangelassen. Die können da nämlich gewinnen. Zuletzt 25-20 gegen die Patriots, habe ich nachgeguckt. Das war am 10. September 2023 in Woche 1. Ein Spiel, in dem Jalen Carter übrigens der erste Quarterback-Sack seiner NFL-Karriere gelungen ist. Mittlerweile sind es schon 13,5 und hoffentlich werden es noch ein paar mehr. Vor allem bei den Eagles, ne? Seine sportliche Zukunft in Philly ist ja weiter ungewiss. Die von ihm hier aber nicht, zum Glück. Er bleibt beim Brotherly Talk und beantwortet zu Beginn gleich mal eine wichtige Frage. Tim, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, mir geht's hervorragend. Aus Sicht der Philadelphia Eagles. Auf das andere Thema kommen wir gleich zu sprechen. Du hast es angesprochen, ich habe nach wie vor einen unbefristeten Vertrag, leider mit zero guarantees, aber da muss ich durch und mache das trotzdem auch ohne garantierten Salaries sehr, sehr gerne. Nein, freue mich wieder hier zu sein. Und ja, du hast es angesprochen, Müdigkeit kenne ich, ging mir ähnlich. Ich habe mich auch durchgequält durch den gestrigen Abend, aber ich sehe es ja positiv. Flo, du hast es angesprochen. Die Eagles haben gestern, die Eagles sage ich jetzt schon mal, du gerade die Eagles und Boston gesprochen hast. Nein, die Eagles waren es nicht, die dort verloren haben, sondern die deutsche Nationalmannschaft. Was uns jetzt aber natürlich als Fans der Philadelphia Eagles erspart bleibt und wie ihr alle ja da draußen wisst, bin ich ja ein sehr optimistischer und positiver Mensch und deswegen kann man das natürlich auch immer von der anderen Seite sehen. Uns allen als Fans der Philadelphia Eagles und solltet ihr Anhängerinnen und Anhänger der deutschen Nationalmannschaft sein, bleibt jetzt erspart eine katastrophale Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im Link gegen Frankreich am kommenden Samstag. Ja, da wäre es nämlich gewesen. Von daher, Flo, ist es doch vielleicht ganz gut, dass diese Schande nicht mit Philadelphia nach Hause geht, sondern eben halt nur mit der Stadt Boston.
Ganze Nacht um die Ohren gehauen, ey. 4,5 Stunden Schlaf für so ein Ende. Es ist im Grunde auch eigentlich genug über Fußball und die deutsche Nationalmannschaft bei dieser WM gesprochen worden für dich. Also jetzt schon. Aber Tim, du arbeitest halt im Profifußball. Deshalb muss ich deine Einordnung zum Abschneiden der deutschen Elf einmal abfragen. Sag doch mal, was bedeutet dieses frühe Aus für Fußball-Deutschland? Vielleicht sogar auch für Football-Deutschland?
Ja, da kann ich ja nur meine Laienmeinung zum Besten geben. Auf der Business-Seite arbeiten deswegen so ein bisschen auch aus Fansicht und wie man da vielleicht dann aber auch, wenn man in der Industrie arbeitet, so ein bisschen draufschaut. Grundsätzlich ist das Ausschneiden natürlich fatal. Also zum einen habe ich eben heute auch gelesen, natürlich finanziell massiver Schaden für den DFB. Es sind ja sehr hohe Kosten auch entstanden. Das war ja auch immer wieder mal im Gespräch durch die vielen Reisen, die entsprechenden Nationen zurücklegen mussten, quer über die USA. Jeder Football-Fan weiß, wie groß die Distanzen sind zwischen den einzelnen Standorten. Und es gab wohl eine Aussage von Andreas Rettig, der dort übergreifend auch für die Organisation verantwortlich ist, auf der sportlichen Seite beim Deutschen Fußballbund, dass um das Ganze quasi mit einem Gewinn abzuschließen, dieses Turnier, hätte die Nationalmannschaft ins Halbfinale kommen müssen. Von daher, wie wir gesehen haben, also finde ich aber auch ein bisschen krass und ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber es war seine Aussage, finde ich aber wirklich ein bisschen bedenklich. Vielleicht hat der DFB dann auch die Luxushotel-Variante gewählt, weswegen es erst so spät zu einer schwarzen Null kommt. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ja, auf jeden Fall von daher erstmal finanziell ein großer Schaden, definitiv. Ich glaube, keiner ist davon ausgegangen, im 16. Finale rauszufliegen. Jeder hat natürlich gesehen, nach der Auslosung, es könnte Frankreich drohen im Achtelfinale. Und da gibt's nun mal, weil es wahrscheinlich die beste Mannschaft aktuell der Welt ist, eine realistische Chance auszuscheiden. Aber jetzt quasi gegen den, ich glaube, was haben Sie gestern gesagt, 45. oder so ähnlich der Weltrangliste?
43, ja.
Ja, und natürlich muss man das Tor geben, aber was der Schiedsrichter letztlich mit dem VAR zurückgenommen hat. Aber ganz ehrlich, wenn du dich gegen ein so limitiertes Team so schlecht anstellst, dann solltest du jetzt nicht auf den Schiri zeigen, oder?
Nee, ich finde auch, was Chris Kramer gesagt hat danach, sehr richtig. Der hat nämlich gesagt, wir dürfen doch niemals in eine Situation kommen, uns jetzt über eine Schiedsrichterentscheidung zu unterhalten gegen Paraguay. So. Ja. Und das finde ich, sagt viel aus. Und da hat er total recht, oder?
Ja, und natürlich haben die auch einen ekelhaften Fußball gespielt, aber das ist doch ihr gutes Recht. Am Ende geht es darum, du willst weiterkommen. Und wie man so schön sagt, am Ende gibt's keine Bilder davon. Also in den Geschichtsbüchern gibt es vielleicht ein paar Bilder, aber da gucken alle auf das Ergebnis. Und am Ende zählt das Ergebnis. Und ob die da jetzt irgendwie Zeit geschunden haben, die sind limitiert, die haben einfach gekämpft und das war erfolgreich. Also Deutschland hat einfach keine Lösung gefunden. Und von daher. Ja, also ich persönlich, und jetzt spreche ich quasi aus Fanperspektive, war ich jetzt überrascht, dass man jetzt gegen Paraguay ausscheidet, mit Sicherheit schon, dass man frühzeitig ausscheidet, mit Sicherheit nicht. Also ich muss schon sagen, das Team hatte starke Limitationen, wenn man sich das Ganze anschaut. Das hast du in jedem Spiel gesehen. Also selbst gegen Curaçao hat man am Anfang ja durchaus auch mal in dem einen oder anderen Umschaltmoment gemerkt, dass da durchaus die Mannschaft relativ anfällig ist. Ja, und dann gegen die Elfenbeinküste körperlich auch massiv unterlegen. Dann im Spiel gegen Ecuador hast du vielleicht dann auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen. Du lässt das A-Team spielen und das A-Team scheint unmotiviert zu sein. So, dann hättest du es auch bleiben lassen können, dann lass lieber die Reservisten ran. Ja, und jetzt eben dann halt auch mit einer sehr inspirationslosen Leistung gegen Paraguay dann auszuscheiden. Das ist schon sehr ernüchternd. Man muss einfach sagen, Deutschland hat aktuell keine Weltklasse-Spieler. Da sind gute Spieler dabei, wie ein Havertz, wie ein Wirtz, wie ein Musiala. So, jetzt wie wir gesehen haben, sind aber nicht alle von denen in Topform, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, und dann reicht das eben halt auch nicht. Also ich glaube, am Ende, Stichwort positiv denken, muss man jetzt positiv sehen, weil wäre die Nationalmannschaft gegen Frankreich ausgeschieden, hätten alle gesagt, ja gut, gegen den vielleicht späteren Weltmeister und gegen die haben auch schon andere verloren, da hätte sich nichts geändert. So, und jetzt hoffe ich sehr, dass da mal so ein bisschen durchgekehrt wird und auch mal verschiedene Themen mal kritisch diskutiert werden, weil die Ausrede Frankreich, die gibt's jetzt halt nicht mehr.
Wie positiv kann man das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft für Football Deutschland bewerten? Also für die Aufmerksamkeit von NFL Football in Deutschland vielleicht?
Also mein Blick darauf ist, dass sich Football und Fußball in Deutschland sehr, sehr gut ergänzen. Warum? Weil das meiste sowieso jetzt ja, was heißt das meiste? Alles, was aktuell passiert, ist ja eine Sommerpause und wir sind ja eigentlich auch, Flo, wir beide, wir lösen das bestmöglich für euch da draußen. Wir sind ja eigentlich im Sommerloch, was Football angeht. Ne? Und wir finden natürlich, weil wir uns Mühe geben, tolle Geschichten und Randstories, die wir gerne mit euch diskutieren wollen. Und deswegen wäre es toll gewesen, wenn die Nationalmannschaft weit kommt, weil wir sind doch alles Sportfans. Und ich freue mich über einen Erfolg von Zverev im Tennis, genauso wie ich mich über Fußballerfolge und irgendwie Eishockey und Handball freue. Von daher, ich glaube auch jetzt rein wirtschaftlich gesehen, das wird auch für die NFL und vice versa keinen Unterschied machen. Du hast eine große Begeisterung für American Football. Die gibt es in Deutschland, die ist jetzt nicht mehr und nicht weniger geworden. Viele Football-Fans interessieren sich für Fußball und umgekehrt. Und selbst wenn sie es nicht tun gegenseitig, wirst du keinen Football-Fan zum Fußball-Fan machen. Ich glaube, das hat keine Auswirkung aufeinander. Aber klar, es wäre schön gewesen für uns Sportfans, einfach noch ein bisschen mehr halt auch ein cooles Event im Sommer zu haben. Aber gut, das ist jetzt erstmal zumindest aus deutscher Sicht vorbei, aber man kann ja noch andere tolle Mannschaften sich anschauen.
Und du hast recht, Sportfans sind wir alle. Ich freue mich auch, wenn, weiß ich nicht, ein Skeleton-Sportler Silber bei Olympia holt, oder?
Ja,
also unbedingt. Sind wir alle begeisterungsfähig. So, die deutschen Nationalspieler, die haben also frei. Die könnten sich ja jetzt theoretisch voll auf eine NFL-Karriere konzentrieren. Ne? Wir haben euch ja letzte Woche darum gebeten, mal eure Kandidaten für die Eagles zu schicken. Habt ihr echt gemacht und mit so einer Sorgfalt und so einer großen Mühe. Danke dafür. Das war echt, also ich lache immer noch. Das fand ich ganz toll, was ihr da gemacht habt. Tim, du auch. Magst du die Highlights kurz zusammenfassen? Ich fand die Idee, Antonio Rüdiger als Pass-Rusher hinzustellen, nicht so schlecht. Habe ich total gefühlt.
Ja, auf jeden Fall. Also auch nochmal vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Wir haben ja auch die zwei absoluten grafischen Highlights. Inhaltliche Highlights waren alle, aber die zwei absoluten grafischen Highlights haben wir euch ja auch geteilt. Deswegen so cool. Props nochmal gehen raus an Malte und Georg. Viele Grüße an euch. Das habt ihr wirklich überragend gemacht. Also Respekt, was ihr da alle mit oder ohne Hilfe der KI Schönes gebastelt habt. Also wirklich ganz, ganz großartig. Und was mir persönlich, also du hast eins angesprochen, was dir gut gefallen hat. Mir muss aber sagen, hat eine Sache gefallen, die gar nicht so sehr da drin quasi grafisch abgebildet war, wäre aber auch interessant gewesen, das zu sehen, sondern eine kleine Ergänzung, nämlich zur Grafik und zur Überlegung vom lieben Georg, Malte, ich wollte die Props nicht nehmen. Lieber Malte, du hast nämlich gesagt, jetzt muss ich nochmal nachschauen, wo haben wir es? So, da haben wir es. Der liebe Malte hat nämlich gesagt, abgesehen von diesem Roster, den er gebastelt hat, Für ihn ganz klar zwei wichtige Positionen. Flo, du als Nachfolger von Big Dom, Head of Security. So, da hat jemand offensichtlich dir fleißig auf Social Media gefolgt, nämlich der liebe Malte, und gesehen, den Flo, den kannst du auf jeden Fall mal als Aufräumer stellen. Flo, was sagst du zu deiner potenziellen neuen Berufung als Head of Security der Philadelphia Eagles?
Das sind zu große Fußstapfen, in die möchte ich mich gar nicht reinwagen, ehrlicherweise. Also ich glaube auch nicht, dass ich, oder noch nicht, dass ich mit dem Bizeps von Big Dom mithalten kann. Vor allem aber habe ich nicht die Wurzeln und die Props in Philadelphia. Das wäre das größte Problem, glaube ich, bei diesem Job, Head of Security. Da muss schon ganz viel passieren im Coaching-Staff, bevor ich da mal anfangen darf. Aber hey, sag niemals nie.
Ja, und ich würde aber sagen, du bist noch näher an deiner potenziellen Berufung dran, als ich das bin, gemäß Malte. Malte sieht mich nämlich, und das kann er uns vielleicht nochmal schreiben, wie er auf diese Idee gekommen ist oder was mich dafür qualifiziert. Malte sieht mich als potenziellen O-Line-Coach, Flo. Also die Masse kann es nicht sein.
Nee, aber du bist ein Gehirn. Und du bist, also du kennst das Spiel, X's and O's. Du kennst die Spieler. Du weißt um die Qualitäten aller Spieler. Du hast auch so ein bisschen das Howie Roseman-Gen in dir. Du kannst orakeln, Tim. Also bitte, das ist Foundation, das ist Fundamental, ja, O-Line. Du musst da stehen und den Jungs zeigen, wie es geht. Dann kriegen die Eagles ihr Running Game auch wieder in den Griff.
Ja, mal schauen, ob die dicken Jungs mir folgen würden, aber ich werde es auf jeden Fall mal ansprechen, wenn ich im September bei den Eagles bin, und hör mal rein, nachdem Jeff Stoutland raus ist, vielleicht macht der Nachfolger ja keinen, wir hoffen es alle nicht, vielleicht macht der Nachfolger ja keinen so guten Job, und wer weiß, vielleicht gibt es dann ja bald eine Vakanz.
Bist du ein emotionaler Typ im Sport? Also kannst du Jungs auch schon mal anschreien? Hast du mal gecoacht in deinem Leben?
Ich habe gecoacht in meinem Leben, im Jugendfußball, mehrere Jahre auch, aber die Art, Leute anzuschreien, das war nicht meine Art des Coachings. Ich finde, das ist ein bisschen oldschool, und ich bin dann eher so der kollaborative Typ und versuche immer eher, die Leute irgendwie alle mitzunehmen. Gerade wenn du mit Kindern arbeitest, glaube ich, ist dieses Thema Anschreien nicht so der pädagogisch sinnvollste Weg. Also als selber spielender Spieler früher oder auch im Tennis oder Tischtennis war ich hochemotional, habe gerne auch mal da Schläger durch die Gegend geschmissen, wenn es nicht gelaufen ist. Also da konnte ich sehr schlecht verlieren. Als Coach habe ich das durchaus zum Glück anders handhaben können. Warst du denn emotional als American Football Spieler?
Schon. Ich bin auch ein Talker.
Mhm. Überrascht mich jetzt nicht.
Ja, wirklich. Also da kann ich den Mund manchmal nicht halten, egal in welcher Sportart. Aber weil du gerade das Thema Fairplay angesprochen hast, ich bin immer, also ich hoffe, dass das andere auch so sehen. Ich habe immer das Gefühl, sehr fair zu sein in der sportlichen Competition. Also wenn ich verliere, kann ich das sehr gut einschätzen, und ich bin auch überhaupt nie fies, meinem Gegner in die Augen zu schauen, die Hand zu geben und zu sagen, hey, Glückwunsch, gut gemacht, voll verdient oder was auch immer. Also ich gönne dann auch und kann das ganz gut einschätzen. Fair Play ist total wichtig für mich, und das versuche ich auch in meinem näheren sozialen Umfeld zu vermitteln.
Ja, definitiv. Also ich glaube, die auf dem Platz auch, da geht es auch mal zur Sache. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, du hast angesprochen, ist, dass man sich danach die Hand gibt und am Ende beiden Seiten klar ist, das war jetzt, weil man das Beste für sein Team rausholen wollte. Und klar, du hast auch das Stichwort Talking, dann wird auch mal Trash getalkt. Aber grundsätzlich am Ende des Tages ist es ja, wir werden ja alle nicht dafür oder wurden ja nie dafür so richtig bezahlt. Geht es ja darum, gemeinsam Spaß zu haben und irgendwie seinem Hobby nachzugehen. Aber klar, es ist schwer, und leider sehen wir immer wieder, dass das Ganze so ein bisschen gesellschaftlich ja auch verloren geht, ne?
Ja, und deswegen Brücke geschlagen zum DFB-Team. Jetzt auch nicht nachtreten gegen irgendwelche Schiedsrichter und deren Entscheidungen, das bringt dann auch nichts. Noch ein persönlicher Blickwinkel von mir. Mir hat diese WM rein visuell irgendwie auch schon wieder richtig Lust auf die Football-Saison gemacht. Die NFL-Stadien gefüllt mit so vielen Sportfans, sportbegeisterten Menschen zu sehen. Das war und ist schon cool, finde ich. Und du hast es gesagt, Link ist ja auch dabei, Runde der letzten 16. Ey, und dann noch am 4. Juli übrigens, ne, dem 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten. Deutschland hätte da stehen können am kommenden Samstag. Hätte, ne? Da ist es wieder. Das berühmte Hätte. Ich nehme das mal mit in das erste Thema, Tim, das wir heute besprechen wollen. Viel hätte nämlich im Zusammenhang mit dem Namen Bryce Huff gerade. Oder hast du noch was zum Thema eben?
Ja, passt eigentlich ganz gut zum Thema Hätte. Da hast du nämlich ein schönes Stichwort gegeben, und zwar Hätte. Und das nur noch abschließend zum Thema WM. Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema, was du da gerade angesprochen hast, was mir dann so gedämmert ist. Nämlich, die Spiele finden ja alle, also fast alle, außer die natürlich jetzt in Kanada und in Mexiko, in NFL-Stadien statt. Und was wir jetzt immer wieder gesehen haben, beziehungsweise nicht nur wir, sondern vor allen Dingen, und darauf will ich hinaus, die Sportfans in den USA, dass plötzlich in allen NFL-Stadien ein Naturrasen liegt. Wie oft, lieber Flo, haben wir denn gehört, das geht nicht in New York, das wollen wir nicht in East Rutherford? Nur mal, um das berühmteste Beispiel zu bringen vom Turf-Monster, das regelmäßig Kreuzbänder frisst und Achillessehnen, haben jetzt die Football-Fans, haben jetzt plötzlich alle Football-Fans gesehen, Moment mal, wenn die Leute, die das Stadion betreiben oder denen das Stadion gehört, wollen, ist es ja plötzlich trotzdem möglich, da einen Rasen zu verlegen, und sei es ein Hybridrasen. Also von daher, das wird die Diskussion nicht lösen. Ich glaube, du wirst dieselben Sturköpfe immer noch in New York sitzen haben oder New Jersey, die sagen, das ist eine tolle Idee, da irgendwie auf Kunstrasen spielen zu lassen. Aber das fand ich super spannend, weil das Thema wurde diskutiert jetzt durch die FIFA-WM. Und Stichwort hätte quasi auch jedes Stadion immer einen Naturrasen haben können.
Du glaubst also, das ist immer Franchise-getrieben und niemals Liga-getrieben, die
Diskussion? 100%. 100%. Ja. Also das ist wirklich 100% erwiesenermaßen, können die Owner machen, was sie wollen mit ihren Stadien.
Wahnsinn.
Es gibt gewisse Vorschriften, du musst das schon abgenommen bekommen von der Liga im Sinne von Siegel, da drauf gespielt werden. Und das ist eine absolut freiwillige Entscheidung von den Jets und von den Giants. Also wer auch immer da den Hut auf hat, die müssen sich ja irgendwie einigen. Ich denke mal, die werden eine gemeinschaftliche 50%ige, könnte man mal nachschauen, Stadionbetreibergesellschaft haben. Aber das ist eine absolut freiwillige Entscheidung und macht einfach halt aus meiner Sicht gar keinen Sinn und auch aus Sicht vieler Spieler nicht.
Bryce Huff, der hat auch eine freiwillige Entscheidung getroffen. Der ehemalige Eagles Pass Rusher hat sich jetzt in einem Podcast zu Wort gemeldet über seine Zeit bei den Philadelphia Eagles. 6 Jahre hat er insgesamt in der NFL gespielt. Mittlerweile ist er ja retired, Tim. Der war bei den Jets zwischen 2020 und 2023 auf eben diesem Turf. Dann bekam er einen super Vertrag bei den Eagles im Jahr 2024. 51,1 Millionen Dollar über 3 Jahre. Hat die Erwartungen leider nicht erfüllen können in Philly. Nur 6 Starts insgesamt. Der war ein healthy scratch im Super Bowl. Wir haben hier drüber gesprochen im Podcast. Dann noch ein Jahr bei den 49ers. Karriere ist vorbei von Bryce Huff. Und jetzt holt er zum großen Rundumschlag gegen die Eagles aus und sagt unter anderem das hier. Er wusste von Tag 1 im Training Camp, also gleich von Anfang an, dass das überhaupt nichts wird mit ihm und Philadelphia. Er sagt außerdem, die Fans seien schuld an seiner Leistung und er habe den Respekt völlig verloren für diese Organisation. Tim, ja, hätte sich Bryce Huff doch mal auf das Defensive Scheme von Vic Fangio eingelassen, oder? Dann hätte er ja möglicherweise auch sportlich ein bisschen besser dagestanden und hätte im Super Bowl ja vielleicht sogar gespielt, Tim. Hat er aber nicht. So, und jetzt solche Aussagen und ein echtes Nachtreten gegen die Eagles. Hätte Bryce Huff besser den Mund halten sollen?
Ja, also Flo, ich habe von einem Analysten, einem Journalisten aus Philadelphia gelesen. Er hat das Ganze zusammengefasst mit 3 Wörtern und die fassen es, glaube ich, ganz gut zusammen. Such a loser. Und ich glaube, dass deswegen schmunzle ich auch bei diesem Thema, einfach weil es so lustig ist. Hätte das natürlich jetzt, Stichwort hätte das ein Spieler aus der letzten Saison gesagt, wo er wirklich viel nicht funktioniert hat, da hätte man sagen können, Stichwort hätte, ja klar, der junge Mann hat recht und da war vieles im Argen. Jetzt stellt sich da jemand hin, der mit 28 retired, da habe ich auch andere Analysten gelesen, die sagen, naja, jemand, der mit 28 retired, hat dieses Spiel nie geliebt, weil er war ja nie verletzt. Der gute Mann hat einfach mal über seine kurzen 6 Jahre und nur dank einer guten Saison, ich habe gleich nochmal die Statistiken mitgebracht, in Summe 40,66 Millionen Dollar verdient und sagt jetzt halt so, oh, ich bin 28, ich habe ein extrem dickes Bankkonto. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ich habe überhaupt nicht den Ehrgeiz, mir nochmal richtig den Hintern aufzureißen. Da stellt sich also jetzt jemand hin, dessen Team, und ich fange mal vielleicht nochmal von vorne an, dann wird es vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Er wurde quasi von den Jets getraftet, hat bei den Jets auch 4 Jahre gespielt und hat dort keine besonders tolle Saison gespielt. In keiner seiner ersten 3 Saisons. 2-6, 2-6, 3,5-6. In seinem Vertragsjahr, und das sieht man ja immer wieder öfters, in seinem Vertragsjahr hatte er seine einzige gute Saison in seiner kompletten Karriere. Die war allerdings sehr gut mit 10-6, was dazu führte, dass sich die Philadelphia Eagles dazu entschieden haben, diesem Spieler einen neuen Vertrag zu geben. Er hat dann nämlich quasi einen Vertrag bekommen und bei den Eagles in der Saison 24 17 Millionen verdient. Das ist doppelt so viel, wie er davor verdient hat in seinen Jahren bei den Jets. Und on top hat er letztes Jahr, obwohl er eigentlich vor die 49ers gespielt hat, auch nochmal 9 Millionen von den Eagles bekommen. Und on top darauf nochmal 7,9 Millionen von den San Francisco 49ers. Long story short, dieser Spieler hat also, lasst mich mal kurz überschlagen,
eine Menge Geld
25
bekommen.
Millionen Dollar bekommen in seinen letzten beiden Jahren, ohne halt wirklich dafür was zu leisten. Er hat ein gutes Jahr gehabt bei den Jets. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, Flo, den du gerade gesagt hast. Da hast du jemanden, der richtig Kohle kriegt nach einem guten Jahr, hat ab Tag 1, leider, so muss man ja auch sagen, bei den Eagles, keinerlei Leistung gebracht, hat wahrscheinlich einen der, wenn nicht sogar den besten Defensive Coordinator der kompletten Liga gehabt, hat sich von dem offensichtlich nichts sagen lassen, ist kerngesund, spielt trotzdem nicht im Super Bowl. Das ist komplett erstmal absurd, dann auf sich hinzustellen und sich zu beschweren über irgendwas. Und jetzt habe ich dann sogar noch abgesehen davon, dass ich über die Fans da noch beschwert, das ist absoluter Kindergarten. Sagt
ja,
dieser
ist ja
Spieler.
Der Wahnsinn.
Ja, das ist ja absoluter Wahnsinn. Und jetzt wird's noch wahnsinniger, Flo. Ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast. Wenn nicht, wirst du jetzt gleich vom Glauben abfallen und ihr da draußen auch. Bryce Huff hat tatsächlich in diesem absolut bescheuerten Interview gesagt, dass die D-Line. Die, und lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, die zweitbeste im Pass Rush war in dieser Saison. Diese D-Line habe, und ich zitiere, from the beginning, no chemistry between interior and exterior. Also entweder hat der junge Mann auch überhaupt keine Ahnung von Football, aber er soll mir mal erklären, wie es sein kann, dass die zweitbeste D-Line in der NFL keinerlei Chemistry habe zwischen Interior D-Line und Exterior D-Line. Also zwischen quasi den Interiors, wie so ein Fletcher Cox zum Beispiel in dem Jahr und halt so einem Bryce Huff oder eben auch anderen, Brandon Graham. Also wie soll das denn gehen? Also der hat sich ja so diskreditiert mit diesen Aussagen, wo du einfach auch sehen kannst, der hat einfach keine Ahnung. Er ist ein Trash-Talker. Junge, setz dich doch irgendwie auf die Bahamas mit deinen 40 Millionen, mach dir doch ein schönes Leben, aber mach dich bitte nicht lächerlich.
Ja, das finde ich halt so bezeichnend. Ich meine, was treibt so einen Jungen an, jetzt zum großen Rundumschlag auszuholen? Ich meine, der hat genug Kohle, der soll doch einfach ruhig sein und sein Leben genießen. Ich glaube, das ist dann aber so dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Ey, ich habe so viel Geld verdient und so viel Geld bekommen.
Das glaube ich nicht.
Jetzt versuche ich nochmal irgendwie, okay, du schüttelst schon mit dem Kopf. Ja, weiß ich auch nicht. Ich mutmaße natürlich auch nur. Ne? Ich frage mich immer in solchen Situationen, aber das haben wir ja öfter bei NFL-Spielern, was treibt solche Menschen in solchen Situationen an?
Ich glaube, dass diese Stichwort AJ Brown, diese extrovertierten Spieler einfach ein absurdes Ego haben, was du wahrscheinlich auch auf dem Level brauchst, um dich immer wieder durchzusetzen, ne? Und dann halt genau dieses sportliche Scheitern, was ja bei ihm offensichtlich ist. AJ Brown ist ja nicht sportlich gescheitert, abgesehen davon, dass er ein schlechtes letztes Jahr hat. Aber jetzt gucken wir mal, was er in New England macht. Bryce Huff ist de facto, und das kann er auch in seinen Statistiken ablesen, ist er sportlich gescheitert. Und dann bin ich bei dir. Dann ist es mit Sicherheit so, dass er halt dann noch irgendwas rechtfertigen will. Ich glaube nicht aus schlechtem Gewissen, weil nichts aus diesen Aussagen klang für mich nach schlechtem Gewissen, sondern eher so nach dem Motto, ich mache ein bisschen Trash-Talking und suche eher Aufmerksamkeit. Ich glaube, er kommt damit noch nicht klar, dass jetzt keiner sich mehr für ihn interessiert und seine Legacy auf Deutsch gesagt am Arsch ist. Ne?
Also es hätte vielleicht auch alles anders laufen können zwischen Bryce Huff und den Philadelphia Eagles. Ich habe gleich noch ein Hätte, Tim, und zwar eins, was auch die Eagles betrifft auf eine Art. Hätten die Eagles im NFL-Draft 2024 in Detroit in Runde 1 nämlich nicht Cornerback Quinion Mitchell gepickt, sondern Cornerback Terrion Arnold, der ist zwei Picks später gegangen, an 24 nämlich, zu den Lions, dann hätte Howie Roseman jetzt möglicherweise ein riesiges Problem, Tim, und die gesamte Organisation der Philadelphia Eagles. Terrion Arnold, der muss sich wegen mehrfachen bewaffnetem Raubüberfall und Entführung vor Gericht verantworten. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Die Lions haben ihn rausgeschmissen. Und dass er nochmal einen Job in der NFL bekommt, ist zumindest fraglich zu diesem Zeitpunkt. Sportlich war es auch nichts in seinen zwei Jahren. 91 Tackles, nur einen Pick. in seinem Rookie-Jahr hat er so viele Strafen bekommen wie kaum ein anderer Spieler in der NFL. Und letzte Saison gab es nur 8 Spiele für ihn, dann eine Schulterverletzung und einen Platz auf der Injured Reserve-Liste, also auf IR. Ey, so krass, ne? Der war ja höher projected im Draft als Quinion Mitchell. Deine Einschätzung zu dieser Geschichte. Und wenn er bei den Eagles gelandet wäre, Tim, hätte er dann heute noch einen Job?
Puh, also ich fange erst mal mit dem anderen Thema an. Du hast es richtig eingeordnet. Er war auf jeden Fall höher projected als Quinion Mitchell. Und deswegen hat Howie dann auch von vielen Analysten richtig auf den Deckel bekommen. Wie kann man nur so dumm sein und dann 22 Quinion Mitchell von irgendeinem No-Name-College, ich übertreibe, draften und eben nicht
Arnold Terrion Arnold. Arnold kam aus Alabama, glaube ich, ne?
Genau, ja, genau. Und wie geht das eigentlich? Was für ein massiver Fehler ist das denn? Und das war schon, also da hat Howie richtig mediale Haue einstecken dürfen. Es wäre mal interessant, das jetzt rauszufinden. Wusste er von Character Concerns oder hat er auch schon gesehen, dass Quinion Mitchell, was er jetzt auch in der NFL gezeigt hat, sportlich einfach der bessere Spieler ist? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Werden wir natürlich niemals erfahren. Ja. Es sei denn, Flo, einer von uns beiden kriegt Howie Roseman mal vor die Flinte und denken dann an diese Frage bei den 1000 anderen Fragen, die wir ihm stellen wollen. Also erstmal per se muss man sagen, erneut Hut ab, Howie Roseman, da die richtige Entscheidung zu treffen und nicht den obvious Pick zu nehmen mit Terrion Arnold. Ja, und diese ganze Geschichte, und es ist einfach wirklich, ja, muss man schon sagen, schlimm. Was für, wenn man es mal neutral formuliert, Schicksale, also am Ende sind da leider unglaublich viele dumme Menschen auch offensichtlich in den einzelnen Rostern unterwegs, die aber natürlich vielleicht auch aus Verhältnissen kommen, die das wiederum erklären können. Schau dir die Brandon Ayuk-Story an, Flo. Ich weiß nicht, hast du das verfolgt zufällig die letzten Wochen?
Oh, ey, was ist mit dem?
Ja.
Also die so Antonio Brown Vibes.
Ja. Ja. Die Philadelphia Eagles können sich so glücklich schätzen mit Howie Roseman, mit ihrer gesamten Organisation, diese charakterlich mehr als fragwürdigen Gestalten fernzuhalten aus ihrem Lockerroom. Flo, ich gehe gleich mal auf die Details der Terrion Arnold Story ein.
Ja.
Erzähl doch vielleicht mal für die Community einfach nur so 1-2 Eindrücke, die du hattest für diese Ayuk Story.
Naja, also ich sehe ihn immer nur in so dubiosen Situationen bei Social Media und dann bringt er sich selbst wieder ins Spiel, weil er es sportlich einfach nicht hinkriegt und redet auch über sein Team ja gar nicht mehr mit dem Namen des Teams, sondern so wie ich jetzt gerade, sondern spricht eben nur über das Team und sagt, wo er überall hingehen würde, sofort. Also wenn Team X mich jetzt signed, dann bin ich da. So, also Junge, bring dich selber ins Spiel, aber doch nicht auf so eine Art und Weise. Bring dich kompetent, sportlich über deinen Agenten ins Spiel. Wir reden so viel über Agenten und dass die ja auch, die wollen Geld verdienen, ne? Die sind im Zweifel, sind die froh, jemanden zu haben, über den sie mit jemandem sprechen können, aus Franchise X und Y und Z. Aber so wie Brandon Ayuk sich da benimmt und in der Öffentlichkeit auftritt, der muss doch wissen, dass das voll in die Hose geht. Das sehen doch Leute, die was zu entscheiden haben. Also wer hindert ihn nicht daran, sowas zu tun. Ich raff es nicht.
Es ist Wahnsinn, man kann schon fast Mitleid haben. Warum sage ich fast? Naja, weil am Ende des Tages werden die Jungs gut bezahlt und es ist ihre eigene Entscheidung, wie sie sich dann verhalten, was sie mit ihrer Karriere machen. Dementsprechend sollte sich wahrscheinlich auch das Mitleid in Grenzen halten. Wenn man sich jetzt beispielsweise Ayuk anschaut, der hat einen richtig, richtig dicken Vertrag bekommen. Es war ja ein herausragender Receiver bei den 49ers, einen richtig dicken Vertrag bekommen und ist dann einfach nicht mehr gekommen. Also er hat dann quasi einfach resigned, mehr oder weniger. Er hatte extrem viele Guarantees, also garantierte Zahlungen, die ihm zustanden laut Vertrag, die aber, dadurch, dass er einfach gar nicht gekommen ist, ihm entgangen sind. Das heißt, der junge Mann durch seine Dummheit hat er Millionen von Dollar, die er sich hart erspielt hat, die er dann sich verdient hat durch seine Vertragsverlängerung, einfach weggeworfen und wirklich weggeworfen. Er ist ja bis heute nicht mehr bei den 49ers aufgetaucht. Dann hat er sich jetzt um eins der Videos, wenn ich euch solche Geschichten interessieren, dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist einfach wirklich, wirklich absurd, was ihr dort seht. Hat er so eine Art Wandschrank, so einen begehbaren Kleiderschrank, wo, keine Ahnung, sein Zeugs da irgendwie hängt. Und dann steht er da so, Flo, ich weiß nicht, ob du das Video auch gesehen hast, mit so einem Rucksack. Ich glaube, es war so ein Louis Vuitton Rucksack. Und dann packt er diesen Rucksack aus und schmeißt einfach, da sind nur Geldbündel drin. Er packt diesen Rucksack aus, schmeißt, also holt einen Geldbündel nach dem anderen raus, schmeißt ihn in seinen begehbaren Wandschrank, zieht sich diesen Rucksack an und geht dann irgendwie aus diesem Videostream raus. Also es ist absurd. Dann gab es einen Tag später ein anderes Video, wo er genau das sagte, Flo, was du auch gerade gesagt hast. Naja, liebe 49ers, also liebes Team, genau, er hat nicht 49ers gesagt, liebes Team, cuttet mich und morgen unterschreibe ich bei den Washington Commanders. Um ehrlich zu sein, ich wage das mal zu bezweifeln, dass die Commanders nach all diesen Stories sich den Spaß noch irgendwie antun wollen. Da passiert gerade so viel und es ist so tragisch, das zu sehen, weil natürlich hängt da viel mit zusammen, auch aus den, mit den Verhältnissen. Dann haben die schlechte Freunde, sind vielleicht auch selber keine guten Menschen. Das ist schon extrem, was du dort in der NFL siehst, wahrscheinlich auch wirklich aus diesen sozioökonomischen Hintergründen der einzelnen Spieler herkommt. Das hast du nicht in der Form oder in der Masse in der NBA. Das hast du auch nicht in der NHL und das hast du auch nicht im Baseball. Das ist natürlich auch immer wieder ein großes Problem für die NFL, was das ganze Thema natürlich auch Marketing und Blick auf die NFL angeht. Deswegen gibt es ja diese Commissioner Exempt List, wo dann auch Roger Goodell, selbst wenn jemand noch irgendwie nicht verurteilt ist, Leute quasi sperren kann für die NFL. Flo, wir wissen das ja, ist das ein Riesenproblem image-technisch, dass du immer wieder diesen Skandal hast, wo Leute überfahren werden, Fahrerflucht, irgendwie Schusswaffengebrauch. Ja, und das andere Thema hast du ja jetzt auch angesprochen. Jetzt machen wir mal den Bogen zu Terry Arnold und dann auch wieder auf Quinny Mitchell, um das wieder positiv dann rauszufliegen, abschließen zu können. Was Terry Arnold da vorgeworfen wird, und jetzt wissen wir ja auch, er wurde ja auch jetzt tatsächlich entlassen von den Lions. Das muss man sich auch mal reinziehen. Sie haben ihn direkt rausgeschmissen, noch bevor er verurteilt wurde. Was jetzt auch, glaube ich, einiges aussagt über die Wahrscheinlichkeit, dass er dann dort freigesprochen wird, weil das machen die Lions ja nicht aus Spaß. Diese Geschichte ist wirklich absurd und wenn euch dieser ganze Gossip, wir erzählen das nur, weil es eben halt auch sportlich hochrelevant ist, die Lions sind ein NFC-Team, die sind ein Competitor von den Eagles und wie gesagt, diese ganze Betrachtung Quinny Mitchell liegt sehr, sehr nah, nachdem sie so nah aneinander gedraftet wurden, die ist absoluter Wahnsinn. Wenn es euch nicht interessiert, spult mal vielleicht 60 Sekunden vor. Also, laut Gerichtsunterlagen... Genau. Laut Gerichtsunterlagen soll Arnold, und ich zitiere, ich lese das nur vor, laut Gerichtsunterlagen soll Arnold zwei junge Frauen angewiesen haben, eines der späteren Opfer unter dem Vorwand eines Sextreffens in eine Wohnung zu locken. Dort sollen mehrere Komplizen aus dem Hinterhalt auf insgesamt drei Männer losgegangen sein. Den Ermittlern zufolge wurden die Opfer geschlagen, mit dem Tode bedroht und mit einer Pistole attackiert. Außerdem sollen Bargeld, Schmuck, Handys und weitere Wertgegenstände gestohlen worden sein. Die Staatsanwaltschaft wirft Arnold vier Fälle von bewaffnetem Raub sowie vier Fälle von Entführung vor. Besonders brisant, und jetzt wird's absurd, laut den Ermittlungsakten soll Arnold die Tat per Livestream verfolgt haben. Hintergrund des mutmaßlichen Überfalls soll ein Racheakt gewesen sein. Arnold habe geglaubt, die Männer hätten zuvor Gegenstände im Wert von mehr als $250,000 aus seinem Airbnb gestohlen. Flo, was sagst du zu dieser Geschichte?
Ja, selbst wenn das passiert ist, dann räche ich mich doch nicht so. Also, warum? Also, ja, es ist nicht nur es ist die Hätte-Sendung heute. Es ist die große Hätte. Hätte der mal nachgedacht, Terrion Arnold.
Hätte und der mal jetzt, nachgedacht. Ja, und Stichwort Sommerloch. Und jetzt kommen wir mal zu den lustigen und positiven Sachen. Dann können wir gleich noch ein bisschen nämlich über Quinny Mitchell sprechen und wie gut er sich in der NFL eingeführt hat. Da habe ich auch ein paar schöne Statistiken damit gebracht. Aber Stichwort Sommerloch. Muss man sagen, das Sommerloch haben nicht das Social-Media-Team der Philadelphia Eagles, weil was die wirklich, und das ist einfach so ein absoluter Savage-Move, wie man in den USA sagen würde. Flo, hast du das gesehen, was die Eagles gepostet haben auf
das
Twitter?
Das Ding mit den Beauty-Produkten?
Mm-mm. Die haben tatsächlich an dem Tag, als diese Story rauskam, haben die ein Bild von Quinny Mitchell gepostet und dazu nur an diesem Tag, also es war kein Zufall, ein Bild von Quinny Mitchell und dazu geschrieben All Bro Q. Also sie haben weder Terry Arnold erwähnt, sie haben weder diesen Skandal erwähnt, sie haben einfach nur den Spieler erwähnt, der quasi anstelle von Terry Arnold gedraftet wurde. Das war schon sehr savage, um da mal sozusagen zu sagen, übrigens, wir haben den All-Pro geholt und nicht den Psycho. Und muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen zu einem Lächeln verholfen. Flo, hast du noch einen Take dazu? Wenn nicht, habe ich ein, zwei coole Statistiken noch zu Quinny Mitchell.
Nee, mach das ruhig.
Also, wenn wir uns jetzt nämlich mal Quinny Mitchell anschauen und Flo und ich haben ihn ja jetzt gerade auch schon sehr gelobt und jetzt höre ich logischerweise nicht nur in der heutigen Ausgabe des Brotherly Talks, sondern ich gefühlt in jedem Spiel, Flo, in der letzten Saison, über das wir gesprochen haben, war einfach immer wieder Quinny Mitchell einer der besten Spieler. Und ich habe ein paar Statistiken von ihm und zwar unter allen Cornerbacks hat er in der letzten Saison eine sogenannte Tight Window Rate, das bedeutet, dass er so eng, ich weiß nicht, was der Radius ist, den die NFL da erhebt, aber sozusagen er schafft es, seine Gegenspieler, die Wide Receiver, in ein Tight Window reinzukriegen, sodass es für den Quarterback natürlich extrem schwer ist, diesen Spieler zu treffen, hat er 42% seiner Matchups in ein Tight Window geforst. Das kann man sagen, ist das viel oder wenig. Also jedes zweite Mal war es ein Tight Window dank seinem Stellungsspiel. Damit war er Nummer 1 in der gesamten NFL. Yards after Catch von seinem Gegenspieler waren 1,8 Yards, was übrigens für seine Tackle-Fähigkeiten spricht. Und er ist ja eigentlich schon eher, man würde vielleicht flapsig sagen, ein Hemd. Er ist jetzt kein Muskelbrotz. Mit 1,8 Yards after Catch ist er wieder Nummer 1 in der NFL unter allen Corners. Er hat 43,7% Receptions allowed. Das heißt, weniger als jeder zweite Ball, der auf seinen Gegenspieler geworfen ist, wurde gefangen. Damit ist er Zweiter in der gesamten NFL. Er hat ein Passer-Rating vom Quarterback erlaubt, wenn sie auf ihn geworfen haben, beziehungsweise auf seinen Gegenspieler, von 54,4% Passer-Rating. Damit ist er erneut Zweiter in der gesamten NFL unter allen Cornern. Und er hatte eine EPA per Play von 0,16. Auch damit ist er quasi Zweiter in der kompletten NFL. Und wir müssen immer dran denken, das war das erste Jahr, wo er sozusagen dann auch immer mit dem besten Receiver mitgelaufen ist. Das nennt man ja Traveling. Flo kennt das natürlich als ehemaliger Receiver. Du hast zwei Optionen, wie du Corner spielen kannst. Entweder du bist auf eine Seite fixiert und nimmst quasi im Sinne einer Raumdeckung den Receiver, der zu dir rüberkommt. Oder du travelst quasi mit dem Receiver, wenn du halt einen Wide Receiver One hast. Und dann spielst du mal links, mal rechts, was natürlich extrem schwer ist, weil du dich halt eben nicht auf eine Seite konzentrieren kannst. Und obwohl er das gemacht hat, wir wissen alle, letztes Jahr hat er halt Dory Jackson unter anderem auf seiner anderen Seite gehabt, war er eben halt in all diesen Statistiken 1 oder 2. Und jetzt sind wir in dieser Situation und damit würde sozusagen, beende ich jetzt mal mein Lobpreislied auf Quinion Mitchell. Aber ich befürchte für alle gegnerischen Teams, das wird noch viel schlimmer. Denn jetzt hat er neben sich nämlich Rick Woolen stehen, anstelle von Adoree Jackson. Und dadurch kann sich natürlich jetzt Vic Fangio überlegen, ob er jetzt quasi Quinion Mitchell zusammen mit Rick Woolen jeweils sich auf eine Seite konzentrieren lässt des Spielfeldes und er dadurch vielleicht nochmal besser wird.
Kommen wir gleich auch noch mal zu. Wir sind also mehr als happy, dass sich Howie Roseman im Draft für Quinion Mitchell entschieden hat. Der GM der Philadelphia Eagles ja ohnehin bekannt dafür, ein gutes Händchen zu haben, ne? Wenn es um das Thema Roster-Building geht. Wie gut oder nicht so gut dieses Händchen zuletzt war, darüber wollen wir jetzt kurz plaudern, Tim. Wir schauen mal kurz für euch auf ein paar Positionsgruppen bei den Eagles und wollen vor allem mal herausarbeiten, wo wir Stand heute die größten Lücken, Herausforderungen, Fragezeichen, ja im Grunde, die größten Probleme sehen. Mini-Roster-Change-Recap von mir für euch, um euch die Ausgangssituation nochmal vor Augen zu führen. Also wirklich nur mini und an der Oberfläche. Wir haben es auf dem Papier ja immer noch mit einem potenziellen Super Bowl-Roster zu tun, ne? Das muss man ganz klar sagen. Offensiv vor allem wichtig, dass Dallas Goedert zurück ist unter anderem. Der Wide-Receiver-Room, der sieht plötzlich anders aus mit Spielern wie Dontavian Wicks, Hollywood Brown, Mekhi Lemon nach dem Draft. Defensiv, eine Kobe Dean weg, der ist bei den Raiders, Reed Blankenship abgewandert zu den Texans, no more exciting whites, Jalen Phillips, Carolina Panthers, Adoree Jackson weg, Sidney Brown weg, dafür unter anderem Rick Woolen da und Jonathan Greenard und vieles, vieles mehr. Tim, und wir waren ja gerade schon beim Thema Cornerbacks und ich möchte mit dieser Gruppe reinfliegen, so als positives Beispiel in die Diskussion. Weil bei dieser Positionsgruppe mache ich mir so gar keinen Kopf. Unter anderem mit Quinion Mitchell, Cooper DeJean und Rick Woolen ist das ja einfach mit das Beste, was die NFL zu bieten hat. Einverstanden?
Absolut einverstanden. Ich würde auch auf jeden Fall noch eine weitere Positionsgruppe reinwerfen, bei der ich mir sowas von gar keine Sorgen mache und die meines Erachtens auch eine der mindestens mal Top-5-Positionsgruppen in ihrem ja, respective Field da ist. Und das sind die Running Backs. Ne? Wir sprechen hier über Saquon Barkley und Tank Bigsby. Und Tank Bigsby haben wir beide gesehen und auch oftmals diskutiert, hat ja eigentlich viel zu wenig Snaps bekommen letztes Jahr. Und ich glaube jetzt
Camp gehabt.
Ja, genau. Und wenn jetzt sozusagen unter Mannion er auch eine gewichtige Rolle spielt und auch Saquon ein bisschen entlastet, haben die Eagles einfach einen überragenden Running Back Raum. Da freue ich mich sehr drauf. Also Corner überragend, Running Back überragend. Und ich muss sagen, dafür haben wir natürlich noch keine Evidenzen. Das werden wir erst rausfinden. Aber ich muss sagen, mit den Additions sowohl im Draft als auch in der Free Agency als auch durch die Trades fühle ich mich eigentlich auch sehr wohl, was das ganze Thema Wide Receiver Core angeht. Du auch?
Ja, schon. Also ich bin mittlerweile total überzeugt davon, dass mit einem neuen System dieser Wide Receiver Room extrem sinnhaft ist. Ganz versatil, ganz unterschiedliche Aufgaben eines jeden Receivers, der sich da im Wide Receiver Room aufhält. Wenn das aufgeht, der Plan, dann kann das richtig, richtig zünden. Und wir sehen, ja, also wir sehen eine neue Offense der Philadelphia Eagles. Da bin ich total gespannt drauf. Übrigens, einer, der einen richtig toughen Job haben dürfte dieses Jahr, du hast ihn schon angesprochen vorhin, ist ja Chris Cooper, heißt der, glaube ich, ne? Neuer O-Line-Coach der Eagles. Das war nichts letzte Saison mit der O-Line. Selbst Jordan Mailata, ich habe nochmal nachgeguckt, der konnte seine Leistung ja nicht mehr ganz abrufen, obwohl er als siebtbester Tackle der NFL noch der beste Offensive Lineman der Eagles war. Markell Bell ist unter anderem dazugekommen im Draft aus Miami. Wie siehst du das Potenzial und die Zukunft dieser Positionsgruppe, die ja so elementar wichtig ist?
Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Wir sehen, am Ende des Tages ist es noch, dass dieselbe O-Line minus eine Person, Mekhi Becton, ist ja weg. Der übrigens gerade Free Agent ist. Ja, vielleicht kommt er ja wieder. Aber nee, ich glaube es auch nicht. Das ist jetzt auch nicht mehr jünger geworden. Und diese Rückholaktionen sind ja selten von Erfolg gekrönt. Aber lassen wir es mal außen vor. Das heißt, 4 von 5 Spielern haben mit den Eagles den Super Bowl gewonnen. Das heißt, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Natürlich gehört ja auch zur Wahrheit, dass diese Spieler natürlich auch jetzt 2 Jahre älter sind als zu dem damaligen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz, Potenzial ist da und du hast es eben angesprochen, mit Bell hast du auch nochmal Verstärkung geholt. Das heißt, Potenzial aus meiner persönlichen Sicht haken dran. Aber die Concerns, und es gibt 2 Concerns, die ich auf jeden Fall habe und eins mit einem Fragezeichen, über das wir gleich sprechen können. Die Concerns sind bei mir bei der O-Line auf jeden Fall da, weil die große Frage, die wir uns werden stellen dürfen und die wir hoffentlich positiv beantwortet bekommen, ist, finden Cam Jurgens und Lennon Dickerson wieder zu ihrer Form zurück? Wir hoffen alle, dass es eben nur an den Verletzungen lag und dass sie die ganze Saison angeschlagen waren. Aber wenn Center und Left Guard so spielen wie in der letzten Saison, dann werden die Eagles große Probleme haben und dann werden sie auch auf keinen Fall ein Contender werden. So realistisch müssen wir sein, weil du hast es angesprochen, die O-Line eine der elementarsten Positionsgruppen im American Football ist.
Glaubst du, dass Mailata auch unter der Situation leiden musste und dadurch sportlich nicht so performt hat?
Also das hat auf jeden Fall geschadet. Ich meine, am Ende, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, er ist Left Tackle. Klassischerweise versuchst du dann ja abzusichern, dass aus seiner Sicht links an dir kein Pass Rusher vorbeiläuft. Du kannst dir sicher sein, du hast irgendwie mit Lenton Dickerson da einen guten Mann auf Left Guard neben dir stehen. Der sorgt da schon dafür, dass die Lücken gestopft werden. So, wenn du natürlich jetzt plötzlich Kopfschmerzen hast, weil der neben dir angeschlagen sich nicht richtig bewegen kann und du plötzlich irgendwie die linke Seite und die rechte Seite und das ist auch die Blindside vom Quarterback beschützen musst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das sicherlich nicht dazu beigetragen hat, dass Mailata seinen Job entspannter machen konnte.
Cam Jurgens wahrscheinlich das größte Fragezeichen stand heute. Es gibt positive Signale, wir haben es euch hier erzählt im Brotherly Talk, aber das heißt erstmal noch nichts. Du hast das Thema Concerns angesprochen, darauf wollen wir hinaus. Für mich das größte Fragezeichen nach wie vor die Safeties, Tim. Nachdem Reed Blankenship ja gegangen ist, Sidney Brown ist getradet worden zu den Falcons. Dann hat man Marcus Epps gleich geresigned, ne? Andrew Mukuba ist da in seinem 2. Jahr. Der wird starten, da sind sich alle einigermaßen einig. Aber neben ihm, da wird's echt spannend im Training Camp, was uns bevorsteht. Wir gucken mal drauf und sehen, Marcus Epps, der wäre die Veteran-Option für die Eagles, ne? Seine Erfahrung vielleicht nicht ganz unwichtig bei der Entscheidung. Dann hast du Michael Carter, der bringt was anderes mit. Der kann nämlich auch Nickel spielen. Cooper DeJean, klar, aber der ist keine Vollzeitlösung auf dieser Position, nur weil Blankenship weg ist. So, dann noch Cole Wisniewski, Andre Sam und Maximus Pulley, ne? Bei Wisniewski ist es die Size, Tim. 6'3", 219 Pfund, das ist ein ganz schöner Brocken. Bei Sam die Erfahrung und bei Pulley weiß man es eigentlich gar nicht so genau, der ist ein Rookie. Für mich ist der wichtigste Punkt aber hier, ich glaube, die Eagles, ich habe so drüber nachgedacht, die gucken gar nicht nach dem Ersatz für Reed Blankenship, sondern eher nach der perfekten Kombination mit Mukuba. Ich glaube, darum geht's eher, ne? Also, wie Spieler wie Marcus Epps, wie Carter, DeJean da so reinpassen. Ich glaube, da werden Training Camp und Preseason nochmal super, super spannend.
Das denke ich auch. Und vor allen Dingen, was man jetzt sieht, und du hast ja den Roster in der Positionsgruppe gerade beschrieben, merkst du einfach, dass das qualitativ schon sehr, sehr dünn ist. Wir haben gesehen, Anthony Cooper hat jetzt ja nicht die komplette Saison durchgespielt, sondern hatte ja auch ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Das heißt, du hast ja keine Garantie, dass Mokuba, der ein guter Spieler ist und hoffentlich im zweiten Jahr nochmal einen Sprung macht, dass der immer gesund ist. Also das ist schon extrem dünn. Das Einzige, was ich mir vorstelle, also klar, Fakt, die Eagles werden sich im Training Camp das genau anschauen und mal gucken, wie die Jungs so performen. Vielleicht ist ja eine Überraschung dabei und man hat das ein oder andere irgendwie Goldstückchen ausgegraben. Wäre nicht das erste Mal, dass, dass quasi der GM der Eagles, Howie Roseman, das quasi aus dem Hut zaubert. Aber ich glaube, sicher sein können wir uns nicht, aber ich glaube nicht, dass hier das letzte Wort schon gesprochen wurde. Ich glaube schon, dass die Eagles ganz klar noch auf dem Schirm haben, welche Free Agents, da gibt es ein paar, die noch nicht gesigned sind. Klar, das sind alles Veteranen und keine Ahnung, ob die noch wirklich performen. Und die sind auch alle im Zweifelsfall nicht günstig. Vielleicht werden sie günstiger, wenn sie jetzt keiner haben will und die ein bisschen Angst kriegen, ob sie noch einen Job kriegen in der nächsten Saison. Ich glaube nicht, dass es das schon gewesen ist. Aber you never know. Da habe ich tatsächlich auch einen großen Concern.
Also wir halten fest, gerade auf Safety wohl die größten Bedenken stand heute. Aber Tim, das Orakel von Main sagt, da passiert noch was. Wir halten die Augen natürlich für euch offen. Wenn ihr was hört, immer schreiben, immer Hinweise liefern. Dann haben wir auch Futter, selbst im Sommerloch, hier für den Brotherly Talk.
Ja, und ich hatte es schon angesprochen, ein Fragezeichen habe ich auch noch. Ich würde es nicht als Concern bezeichnen. Und das ist natürlich eine Positionsgruppe, und ihr wisst es, die mir besonders am Herzen liegt. Das sind die Special Teams.
Du stellst Jake Elliott in Frage.
Nein, eben gar nicht. Ich habe nur ein Fragezeichen. Ich sage, es ist kein Concern, aber ich habe ein Fragezeichen. Also ich glaube, es ist evident, dass das keine tolle Saison von Jake Elliott war, das ist ganz, ganz klar. Er hat ja auch einen langfristigen Vertrag damals bekommen. Ich glaube, es waren 3 Jahre, das heißt, es müssten noch 2 sein. Jetzt aus dem Kopf raus über den dicken Daumen. Die Eagles haben sich committed auf ihn, zu Recht. Er hat auch unglaubliche Leistungen gebracht. Die letzte Saison war nicht so toll. Und wir hoffen, dass er jetzt wieder zu seiner alten Stärke zurückführt. Ich habe auch keinen Zweifel daran, deswegen nur ein kleines Fragezeichen. Weil natürlich, wir Stand jetzt nicht wissen. Warum führe ich einen meiner Lieblings-Eagles hier an? Naja, am Ende des Tages möchten wir oder möchte ich euch natürlich auch eine objektive Meinung geben und nicht nur die Midnight Green gefärbte Brille, durch der Tim irgendwie Jake Elliott betrachtet, hier in den Fokus setzen. Und er hat letztlich in der Regular Season, was die Field Goals angeht, nur eine Percentage gehabt von 74%. Das ist ziemlich wenig, Flo. Wir wissen das. Und die Extra Points, da war er super solide. Er hat quasi von 42 Versuchen 41 gemacht. Das ist top. Einer kann immer mal daneben gehen. Das ist nicht so tragisch. Also Extra Punkte ist Verlass auf Jake Elliott gewesen. Wo auf ihn auch Verlass war, war bei Field Goals. Ich habe mir das wirklich mal im Detail für euch angeschaut. Zwischen 20 und 29 Yards. Da hatten die Eagles 3 Versuche und 3-mal hat Jake Elliott getroffen. Er hatte auch eine absolut perfekte Ausbeute zwischen 30 und 39 Yards. Das sind so die Dinger, wo man sagt, die musst du auch machen als NFL-Kicker. Mhm. Zwischen 30 und 39 Yards hat Jake Elliott alles getroffen. Und jetzt, und das ist dementsprechend, geht es schon in Richtung eines Concerns, weil natürlich könnte man jetzt sagen, naja, Moment mal, was ist denn eigentlich mit den höheren Distanzen? Und Moment mal, Jake Elliott wird ja jedes Jahr älter. Und Moment mal, hängt dann vielleicht damit zusammen, dass vielleicht er nicht mehr so die Power in seinem Huf hat. Bei den Field Goals zwischen 40 und 49 Yards war die Quote nur 70%. Das heißt, von 10 Field Goals hat er nur 7 getroffen. Das ist nicht gut. Und richtig bescheiden, und das müssen wir eben auch ansprechen, war die Quote über 50 Yards. Und das sind die Dinger, wo du deinem Team auch mal am Schluss noch vielleicht eine Extra-Time, eine Overtime sicherst oder vielleicht sogar das Ding noch gewinnst. Von 8 Field Goals über 50 Yards hat Jake Elliott leider in der letzten Saison nur 4 getroffen. Flo, das ist eine Quote von 50% und das ist richtig, richtig mies leider. Das Einzige, was mir sozusagen da ein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass, und ich habe mir wirklich mal dann auch jedes einzelne Spiel für euch angeschaut, also nicht durchgeschaut, keine Angst, also so viel Zeit habe ich leider nicht, aber ich habe mir Statistiken zu jedem einzelnen Spiel angeschaut. Und was man letztlich sehen kann, in der Regular Season hat er in den letzten 2 Spielen alle Field Goals getroffen. Da war aber dann auch kein 50-plus-Field-Goal dabei. Von daher, Flo, ein Fragezeichen habe ich. Wie siehst du es?
Für die langen Dinger vielleicht Jonathan Tah mal fragen.
Ja, ja. Ja, und ich sag mal, für die Onside-Kicks würde ich auf jeden Fall, Onside-Kicks auf jeden Fall Kollege Havers und Woltemade mal anrufen. Ich glaube, so einen rein geschubbelten kriegen die vielleicht auch noch hin.
Du, ich glaube, also, gerade das Thema Kicker in der NFL, das wissen wir alle, ist ein absolutes Mindgame. Wenn du da zwei verkickst oder zweimal reinscheißt, um Kai Havertz zu zitieren, wird es ja nicht einfacher. Du musst super, also Short Memory und musst mental super stabil sein. Ich glaube, gerade in Philadelphia, bei den Eagles, reden wir immer wieder drüber, ist es noch mal schwieriger zu kicken, weil wenn du, also vielleicht sind die Fans ein, zwei Kicks früher da mit einer negativen Bewertung deines Tuns und deines Schaffens als woanders. Deswegen ist das schon mal grundsätzlich kein einfaches Pflaster für NFL-Kicker. So, Jake Elliott, der hat aber, jetzt muss man mal die Upside betrachten, der hat aber schon Großes geleistet für die Philadelphia Eagles. Jetzt mit einer Saison, die nicht so stabil war. Du, ich glaube, der wird das sehr gut einordnen können. Der ist ein smarter Typ. Der wird in der Offseason ein bisschen Golf gespielt haben und vielleicht auch ein bisschen mehr Golf als sonst und mal nachgedacht haben und sich hoffentlich so stabilisiert haben, dass er weiß, wie er mit diesem Down-Year umzugehen hat. Gelingt ihm das nicht relativ früh in der Saison, das wäre mein Take, dann wird es kritisch für ihn.
Ja, das glaube ich auch. Also ich bin sehr gespannt. Und ein Thema, was natürlich in Philadelphia, das müssen wir auch wissen, nicht nur die Zuschauer spielen damit rein, sondern eben auch die Wetterverhältnisse. Und wir haben ja eine kleine Umfrage für euch gepostet, weil natürlich Jake Elliott auch unter diesem Wind leidet. Und wir haben euch gefragt, mit Blick auf die letzte Diskussion, und falls ihr den Podcast letzte Woche nicht gehört habt, hört gerne mal rein. Die sind ziemlich zeitlos, dadurch, dass wir halt auch immer wieder viele andere Themen besprechen, die rund um die Philadelphia Eagles passieren, haben wir auch ganz intensiv das Thema diskutiert. Sollen die Philadelphia Eagles einen Dome bauen? Sollen sie ein Stadion bauen, was wie jetzt auch Open Air ist? Oder sollen sie vielleicht einen Kompromiss wählen und ein sogenanntes Retractable Roof, das heißt ein einfahrbares Dach auf das neue Link, was ja dann vielleicht bald kommt, draufsetzen? Und tatsächlich, Flo,
oder
die
Kunstrasen rein.
Naja, das haben wir nicht gefragt. Könnten wir auch mal fragen. Aber ich glaube, die Antwort wäre relativ, ist wahrscheinlich zu obvious. Was ja nicht obvious war, waren eure Antworten. Und da haben wir tatsächlich wirklich ein sehr diverses Bild gesehen. Und am Ende waren es wirklich fast 50-50 zwischen Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, das ist ein Outdoor-Sport, es ist auch vor allen Dingen, und das habt ihr auch, vielen Dank dafür, unter unseren Post gesetzt, der letzten Folge, dass es auch ein Vorteil sein kann gegen diese ganzen Südstaaten-Teams, die das nicht gewohnt sind, in der Kälte zu spielen, gerade in den Playoffs. Aber wiederum auch die Hälfte hat dann gesagt, doch, das wollen wir, und gerade dieses einfahrbare Dach hat ja auch viele Vorteile. Also von daher auch unter unseren Hörerinnen und Hörern kein klares Bild.
Deswegen gibt's uns ja hier, damit wir genau solche Diskussionen mal rausschubsen in die Community und dass dann eben auch kontrovers diskutiert werden kann, nicht nur zwischen uns hier im Podcast. Von mir noch ein paar schnelle, bunte Themen zum Abschluss. Sind ja fast schon wieder eine Stunde, Tim. Ich starte mit einem absoluten Skandal. Der Vegas Insider hat eine Studie veröffentlicht. Da wurden Reddit-Diskussionen unter NFL-Fans untersucht und herauskam, der am meisten gehasste Spieler der National Football League. Wen hat's erwischt? Was meinst du?
Na, wenn du das so sagst, dann bin ich mir relativ sicher, dass es Jalen Hurts ist.
Ja. Jalen Hurts ist der am meisten gehasste Spieler in der NFL mit einem Hate-Score von 10,0. Der höchste in der Liga und die meisten negativen Fanreaktionen. Also die haben wirklich diese Diskussion dort bei Reddit untersucht. Wer hat, also welcher Name hat da die meisten negativen Bemerkungen, Kommentare und im Vergleich dazu die meisten positiven Kommentare bekommen. Und Jalen Hurts einfach mit einem Hate-Score von 10,0.
Ich finde das überragend und das bestärkt mich einfach nur darin, dass ich glaube, dass Jalen Hurts einfach der perfekte Quarterback für die Philadelphia Eagles ist. Man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, und das ist meine Meinung so ein bisschen zu dem Take, Erfolg schafft Hater, das ist einfach so. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass zu seiner Zeit, und Flo, korrigier mich, wenn du es anders siehst, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass in den letzten 20 Jahren in fast jeder Saison der most hated Player Tom Brady war. Warum? Weil er einfach unglaublich erfolgreich war.
Auch
ja, genau. Und warum, ne? Weil die einfach unglaublich gut sind und Erfolg schafft eben diese Hater, weil auch ein Tom Brady hatte nie persönliche Skandale. Ja gut, klar, da gab es mal das Deflategate, was er da jetzt dazu beigetragen hat, weiß ich nicht. Ja. Ein Mahomes hat sich privat nichts zu Schulden kommen lassen. Die sind einfach sehr, sehr gut, die gewinnen den Super Bowl und dadurch schaffst du halt Hater. Ich glaube, das ist damit zu erklären, weil Jalen Hurts hat nie, also nicht, dass wir es wüssten, nie irgendwie privat etwas Schlechtes getan. Übrigens, Flo, der Hate kann nicht davon kommen, dass er nicht ein hervorragender Line-Dancer ist. Hast du das gesehen?
Ich hab's gepostet.
Weltklasse, oder? Ihr da draußen, falls ihr es nicht gesehen habt, übrigens auch, Stichwort Team-Chemistry, also Team-Chemie. Jalen Hurts war übrigens, er war ja nicht eingeladen auf der Hochzeit von AJ Brown, er war aber eingeladen auf der Hochzeit von Devontae Smith und die scheinen wirklich gute Kumpels zu sein, weil sie nämlich nebeneinander beim Line-Dance waren. Das ist schon wirklich cool. Und Flo, du als alter Cowboy, du als alter Cowboy, du kannst doch bestimmt auch Line-Dance, oder?
Two-Step, na klar.
Das würde ich so gerne mal sehen.
Ich hätte mitgetanzt.
Flo, du machst jetzt ja deinen kleinen Trip in den Midwest. Bitte zeig uns in der Community mal deine Line-Dance-Fähigkeiten.
Ey, ich fahre ja auch nach Nashville mit Mats. Wenn wir dann richtig angezogen sind, vielleicht gehen wir mal in so einen Laden und machen mal so ein bisschen
Weltklasse.
Was.
Das ist ja witzig. Ich würde darum bitten und dann werden wir das natürlich hier auch teilen.
Sehr, sehr gut, das wird gut. Abschließend zu Jalen Hurts, wir haben noch gar nicht über seinen neuen Style gesprochen. Er hat ja irgendwie also jetzt nur noch Schnöppis und so. Wie finden wir das? Müssen wir auch mit Schnurrbart in die Saison gehen?
Flo, die Frage spiele ich an dich zurück, weil wir wissen ja, wer das Fashion Victim von uns beiden ist. Also von daher, Flo, was hältst du davon?
Ich finde, der sieht super aus. Ich mag das total. Ich finde es richtig.
Ein Jalen Hurts sieht immer gut aus. Also wie ein Devonta Smith. Devonta Smith, glaube ich, ist nochmal eine andere Liga, was sein Fashion-Style angeht. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, aber Jalen Hurts, guter Mann.
Gut, haben wir das auch eingeordnet und gerankt für euch. Ich habe noch zwei spannende Rankings von der Sports Illustrated. Jeweils was Buntes. Erstens, welches NFL-Team hat das beste Maskottchen? Da ist ein Ranking rausgekommen. Tim, wer landet ganz hinten, wer landet ganz vorne und vor allem, wo landet Swoop?
Also ich glaube, du hast das schon mal gespoilert, es sei denn, es ist eine neue. Das ist ja Blue, oder? Oder war das nochmal jetzt eine andere?
Das Beste. Nee, Blue hat irgendwelche Awards bekommen, das ist nochmal ein anderes Ranking jetzt.
Okay. Gut, ich meine, um konsistent zu bleiben, würde ich trotzdem tippen, dass es Blue war, der es dann ja offensichtlich nicht geworden ist.
Blue ist ganz vorne.
Ah, ist er die Eins?
Ja, Blue ist ganz
okay,
vorne.
Dann konnte er sich ja da auch dort durchsetzen. Also das scheint
mit
wirklich...
Mit Sir Purr von den Panthers.
Aha.
Den habe ich mal getroffen, der war auch witzig. Und Jackson DeVille von den Jaguars. Die haben ja auch diesen Union Jacks, ne, in London, wenn die in London sind. Das ist ganz süß.
Da fällt
die Seahawks
haben
ja auch zwei, zum Beispiel Blitz und Bam.
Ja, da fällt mir dazu nur ein, ich finde das Maskottchen auch der Jaguars wirklich stark. Also ich meine, der hat ja schon irgendwie ja Bungee-Jump vom Tottenham-Stadion runtergemacht und so. Also guter Typ, aber bei Jacksonville fällt mir einfach nur ein Duval.
Genau. So, ganz
großartig. Ganz
das
hinten.
Schlechteste Maskottchen?
Also ich würde übrigens sagen, Swoop ist Top 10. Also, würde ich sagen.
Warte, lass mich gucken.
Swoop ist cool. Was kann man gegen Swoop haben?
Auf 12.
Na, knapp.
Vorderes
schon.
Mittelfeld.
Kann ich mitleben. Also der macht jetzt ja keinen Quatsch.
Ganz hinten Major Tuddy, dieses Schwein von den Commanders. Das ganz hinten. Und dann Pat Patriot, das hat mich überrascht. Ist auch nicht gerade beliebt, offenbar. Gerade noch.
Wahrscheinlich auch an den Patriots, ja? Die wahrscheinlich jetzt auch nicht so
weiß
beliebt
ich nicht.
Sind.
Ja, auch wieder, ne? Vom Erfolg gekrönt, deswegen. Also so in den letzten Jahrzehnten.
Wie heißt das Schwein nochmal von Washington? Ist ja überragend.
Major Tuddy.
Major Tuddy, oh mein Gott.
Und dann noch hier, auch ziemlich weit hinten, Steely McBeam.
Wie sieht der denn aus? Das ist von den
Steelers. Von den Pittsburgh Steelers. Den habe ich vorher noch nie gesehen. Also
warte mal, den googeln wir jetzt mal. So, jetzt könnt ihr zu Hause auch mal machen. Nehmt euch mal euer Handy, nicht wenn ihr Auto fahrt. Wie hieß der Vogel?
Steely McBeam von den Pittsburgh Steelers. Den habe ich auch, also... War mir völlig unbekannt.
Ach du je. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Das sieht schon ein bisschen abstrus aus. Ich verstehen. Also mit diesem komischen Holzfällerhemd. Also ein Holzfällerhemd als Stahlarbeiter. Ich meine, die wissen schon, dass man Stahl nicht im Wald findet. Warum also ein Holzfällerhemd? Sehr, sehr eigenartig.
Ich finde alle cool. Shoutout an alle Maskottchen. Auch an
Major Shoutout an die Leute, die da drin stecken bei irgendwie 40 Grad, total, wenn die Saison losgeht. Auf jeden Fall.
Apropos drinstecken, letztes Ranking, dann machen wir zu für heute, auch von der Sports Illustrated. Welches, und da rede ich gerne drüber. Welches NFL-Team hat die besten Uniforms? Also, Jersey, Helm, Hose, die Kombi macht's ja auch manchmal. Selbes Spiel, Tim. Wer landet ganz hinten, ganz vorne und wo landen die Eagles? Ganz hinten.
Und vielleicht Zwischenfrage, falls du sie beantworten kannst. Sind damit die klassischen Heimtrikots gemeint oder auch so Sondertrikots, die irgendwie da raushauen?
In Gänze. Die haben alle abgebildet, okay. Aber ich glaube, die haben erstmal auf die Home-Uniforms geguckt.
Ja, lass mich mal überlegen, was sieht gut aus?
Ganz hinten war für mich eine Überraschung, weil ich weiß, dass viele diese Uniforms ganz vorne sehen.
Also, mir persönlich, ich rede jetzt mal nur über diese klassischen Heim-Jerseys, weil sonst wird es zu komplex und jeder hat irgendwie einen gutes. Lass machen. Bei den Heim-Jerseys, wo ich mir vorstellen könnte, dass viele mögen und ich es nicht so ganz toll finde, sind die 49ers.
Uniforms, ne? Nicht nur Jerseys, ne? Also komplett.
Mit Helm und Hose,
komplette,
ne?
Kombo.
Ja. Helm, Hose. Ja, ich find so die, also 49ers super oldschool, viele mögen es. Ich finde so 49ers finde ich nicht so cool. Ist nicht so meins.
Kann ich dir sagen, die sind ganz vorne auf der 2.
Ja, krass. Ja, also so unterscheiden sich die Geschmäcker. Was mir zum Beispiel gut gefällt, und wahrscheinlich ist es genau der Fall, den du sagst, der überraschend weit hinten ist. Ich finde die Dolphins ganz cool, weil ich so dieses 80er South Beach-Style ganz gerne mag. Wo sind die?
Ja, da irgendwo in der Mitte. Ganz hinten, kann ich dir sagen, sind gelandet. Das fand ich überraschend. Sind die, ist der amtierende Super Bowl-Champ gelandet, die Seattle Seahawks nämlich. Da sagen nämlich viele, ey, dieses knalle Grün und so, das finde ich total cool. Ich bin auch nicht so ein Fan davon.
Ich auch nicht.
Die landen weit hinten. Die Giants auch weit hinten, was ich auch komisch fand, weil irgendwie, findest du, ich mag so dieses.
Das ist, finde so ich so basic, langweilig.
Finde ich, ja, kann man so interpretieren.
Und auch nur das mit dem NN, also klar, also das ist historisch und das haben die sich jetzt nicht kurzfristig aus Markengründen ausgedacht, also auch nur das MY aus dem Helm finde ich nicht cool. Ja. Da finde ich die Jets schon irgendwie ein bisschen witziger.
Und nee, Packers aber ganz, auch also ich relativ schlimm, weit hinten.
Finde ich tatsächlich auch nicht schön, klar, auch da wieder historisch, aber rein optisch finde ich es nicht schön. Und was ich natürlich optisch auch katastrophal finde, sind die Browns.
Ja, ich denke da oft drüber nach, so schlimm finde ich die nicht.
Ja, was zum Beispiel mir auch nicht gefällt, vielleicht noch da Satz dazu, und da geht es bei mir massiv auseinander. Ihr habt ja letztes Jahr diese Rivalries-Jerseys gesehen, wo jetzt ja die Eagles ja, glaube ich, auch eins kriegen. Also da, das ist immer noch nichts raus. Da werden wir natürlich euch informieren, wenn es dann News gibt.
Oh, da freue ich mich drauf.
Mega. Also da werden wir Merch-Victims auf jeden Fall wieder Flo shoppen gehen. Das ist ja eh klar. Mhm. Also ich hoffe, dass es bald rauskommt, weil mich interessiert, wie das Ding aussieht. Ich hoffe, das gibt's schon im September, wenn ich da drüben bin. Also, was mir nicht gefällt, weil ich es auch super langweilig finde, außer das Logo, das ist cool, aber quasi die Uniform von den Bills finde ich echt mies und langweilig. Wie gesagt, Logo finde ich cool mit dem Buffalo. Aber dieses Ice-Jersey, das fand ich überragend.
Mochte ich auch gerne. Ja, mochte ich auch gerne. Auch die Chargers Rivalries fand ich auch cool. Oder was die da auch immer hatten, fand ich auch total cool. Also, apropos Chargers. Ganz vorne übrigens die Cowboys an 3, 49ers an 2. Ja, sorry. Und die Chargers an 1.
In welcher Welt sieht denn dieses langweilige Blau und Silber am besten von allen Uniforms aus? Also wollen die uns auf den Arm nehmen? Hat das Jerry Jones gebastelt, das Ding?
Der bastelt ja viel. Ob das immer gut ist, weiß ich nicht so genau. So, die Eagles übrigens eine stabile 16.
Da finde ich aber fast ein bisschen zu weit hinten, weil ganz ehrlich, diese Midnight Green Jerseys sind cool, die sind ikonisch, hat sonst kein anderer. Und wenn du dann noch Kelly Green mit reinnimmst, also dann bist du auf jeden Fall mal Top 10. Also das alleine schon, wenn die Eagles so weit hinten sind oder nur mittendrin und die Cowboys Nummer 1, weißt du schon, das wird irgendwie da irgendein Cowboys-Fan gebastelt haben. Kann ich nicht ernst nehmen, Flo. Kann ich nicht ernst nehmen.
Komm, dann machen wir schnell zu. Ich wollte es nochmal droppen. Ich mag solche Rankings. Und das ist immer irgendwie Aufregerthema. Und man kann da so schön drüber diskutieren. Ne? Geschmäckle sind ja verschieden. Schreibt uns gerne auch eure Meinung, wie immer. Baut auch wieder Grafiken, wenn ihr möchtet, wenn ihr Lust habt. Ey, mit eurer Wunschuniform vielleicht mal.
Oh, das wäre cool.
Also Jersey-Helm-Hose-Kombi der Eagles. Alles ist erlaubt. Ihr dürft alles. Ihr könnt ja auch mal auf dieses Rivalries-Ding gehen. Das wäre ja auch mal nicht schlecht, dass man darüber nachdenkt. Also schickt uns doch mal eure Uniform-Kombi, so wie sie euch am besten gefällt, so wie ihr sie gerne hättet. Da sind wir sehr gespannt. Vielleicht fällt euch was ein.
Und wir werden selbstverständlich wieder auf unserem Insta-Kanal die besten Einsendungen posten. Macht euch, weil natürlich, also wenn ihr Grafiker seid, bastelt selber, da ziehe ich alle meine Hüte vor, die ich heute nicht trage, aber vielleicht später wieder. Macht euch da gerne natürlich ein paar Gedanken, aber ihr könnt euch auch sehr gerne euch das Leben leichter machen, wenn ihr irgendeine KI eurer Wahl nutzen möchtet. Voll. Und die KI hat ja oftmals Probleme, deswegen erwähne ich das nur. Die hat ja oft Probleme, wenn es um die Darstellung von Logos geht. Also brecht euch da keinen ab, dass die KI das Eagles-Logo nicht richtig zeichnet. Das ist völlig in Ordnung. Uns geht es tatsächlich eher um die Farbkombos und den Kombos und den Style. Und das Logo denken wir uns dann schon da drauf.
Sehr gute Idee, sehr gute Idee. Macht das gerne. Und wenn ihr sonst Wunschthemen habt, auch gerne immer schreiben. Wir gucken dann, ob und wie wir es unterkriegen hier im Podcast. Vor allem in diesem Sommerloch, was wir gerade haben. Wir wollen euch weiter trotzdem mit gutem Football und spannendem Philadelphia Eagles Content füttern hier. Tim, danke für heute. Was machen wir mit der Restwoche? WM gucken? Also jetzt nicht wegen der Mannschaften, die noch dabei sind, sondern wegen der schönen Stadien vielleicht.
Ja, also ich sag mal zumindest die, also diese 23 Uhr Spiele werde ich jetzt auf keinen Fall gucken, weil dafür bin ich einfach nicht der, nicht die Nachteule. Ich bin eher so der Early Bird, wie du ja auch.
Heute ist also um 19 Uhr, das schaffe ich noch.
Ja, genau. Also diese Spiele schaue ich mir auch gerne an. Ich freue mich brutal. Also ich gehe davon aus, wenn diese Folge hört, hat Norwegen das Spiel noch nicht beendet. Ich gehe davon aus, die kommen weiter. Ich freue mich massiv auf das Spiel Norwegen gegen Brasilien in der nächsten Runde, weil das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Und ja, von daher ein bisschen NFL schauen auf jeden Fall. Ihr da draußen, falls ihr Langeweile habt, folgt, was nicht immer sinnvoll ist, in dem Fall würde ich es als sehr sinnvoll erachten, folgt meinem Beispiel und schaut euch mal und fuchst euch mal ein bisschen rein in die Philadelphia Phillies im Baseball, die gerade eine wirklich super Aufholjagd gestartet haben, wirklich auch jetzt wieder in Playoff-Contention zu kommen. Das macht Spaß. Da könnt ihr jeden Morgen auf dem MLB-Kanal, gibt 10-minütige Zusammenfassung an Highlights. Guckt euch das mal an, das macht total viel Freude. Ihr seht immer wieder auch was von Philadelphia. Oder folgt Flo's Beispiel und werdet einfach genau wie Flo ein überragender Koch und Bäcker. Also diese beiden Optionen habt ihr.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal im Brotherly Talk. Macht's gut und go Birds.
Go Birds.